Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Miriam C. und mit unterschiedlichen Räumen. Der Schweizer Autor Franz Hohler führt uns durch Schwäbisch-Hesseltal, durch St. Petersburg und durch den Supermarkt. Die britische Autorin Rosie Price lässt die Hauptfigur in ihrem Debütroman traumatische Erinnerungsräume wieder betreten. Zuerst aber geht es um geeignete Räume fürs Denken. Ob der Ort, an dem wir denken, einen Einfluss auf unsere Gedanken hat, mit dieser Frage beschäftigen sich 31 AutorInnen in einer soeben erschienenen Anthologie. Denkräume heißt sie und ich habe vor der Sendung mit den beiden HerausgeberInnen, der Soziologin Simone Jung und der Literaturwissenschaftlerin Jana-Marlene Mader, gesprochen. Als erstes habe ich Simone Jung gefragt, ob sie bei der Konzeption des Bandes denn an die typischen Denkräume, an den Schreibtisch, die Dusche, an das Café gedacht hat oder ob sie von dem ein oder anderen beschriebenen Denkraum auch überrascht wurde.
Um das zu beantworten, würde ich gerne auf den Ursprung des Buches zurückkommen. Also Jana und ich waren damals am Spitzingsee, ein wirklich schöner Ort in den Alpen. Und als wir da um den See liefen, unterhielten wir uns über das Denken und eben auch über das Schreiben. Und da kamen wir auch auf die Idee, wir laden andere ein, über ihre Orte des Denkens zu reflektieren. Und diese Situation zeigt eigentlich schon den Ansatz des Buches. Die Natur, der See, die Bewegung, das Gespräch, all das sind ja einzelne kleine Denkräume, die auch als potenzielle Orte dann des Denkens eintreten können. Und in dem Sinn ist der Denkraum weit gefasst. Also grundsätzlich kann überall gedacht werden. Jeder Ort kann damit auch zu einem Denkraum werden. Und als wir dann im nächsten Schritt die Autorinnen und Autoren angefragt haben, hatten wir meist schon auch ein Thema im Kopf. Zum Beispiel jetzt Jens Balser, ist ein Berliner Popjournalist. Ihn hatten wir für das Denken im Club angefragt. Er hat dann über das Berghain geschrieben, was passiert beim Tanzen in der Gemeinschaft, im Klang der Musik, wie denkt es sich eben in diesem Raum. Und die Überraschung für mich war auch Mesal Tulu, eine deutsche Journalistin. Sie schreibt über das Denken im türkischen Gefängnis und überraschend war dann aber, dass gerade das Gefängnis auch zu einem Ort der Freiheit für sie geworden ist und fast schon zu einem Ort der Emanzipation. Und das sind dann auch Momente, die nicht nur berühren, sondern auch nachhaltig im Kopf bleiben.
Woher kommt denn überhaupt dieser Ansatz, Denken zu verräumlichen? Sie haben ja nun beide auch eine kulturwissenschaftliche Ausbildung und da gibt es ja seit einigen Jahrzehnten, seit Ende der 80er verstärkt so ein Interesse daran, auch nicht räumliche Konstrukte, etwa einen Text, zu verräumlichen und als Raum zu denken. Steht Ihr Ansatz in den Denkräumen auch im Zusammenhang mit diesem Spatial Turn, wie er genannt wird, dieser topologischen oder auch raumkritischen Wende?
Ich bin ja Soziologin. Ich glaube, zum einen hat mich die Theorie an sich sehr geprägt und auch sicherlich zum räumlichen Denken gebracht. Also früher waren es eher Theorien, jetzt zum Beispiel die Systemtheorie von Niklas Luhmann. Heute beschäftige ich mich eher mit Diskurstheorien, die ja auch schon teils in so ein räumliches Denken angelegt sind. Und dieses Nachdenken über das Denken oder das Denken an sich ist ja ein Thema, was sich nur schwer beschreiben lässt, genauso wie beispielsweise die Liebe. Und für dieses Abstrakte braucht es dann eben die Metapher des Raums, um das eigentlich Nicht-Sichtbare zu beschreiben. So, das ist das eine. Und zum anderen spielen sicherlich auch meine Erfahrungen, sei es als Journalistin oder eben auch die Erfahrungen in der Kunst und Popkultur, eine Rolle. Also Ausstellungen oder eben das Museum an sich sind für mich schon immer Orte des Denkens gewesen oder eben auch der Club. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in dem Buch dann wieder.
Die Publizistin Caroline Ehmke greift in ihrem Text noch ein weiteres Raumkonzept auf, das mittlerweile auch viel diskutiert ist, das Konzept des Safe Space, das Konzept von einem geschützten Raum. Und sie nennt als Beispiel für ihren Safe Space queere Clubs oder Bars. Und Caroline Ehmke sieht solche Räume für diejenigen, die anders aussehen, anders glauben und anders begehren, schreibt sie, in Gefahr oder sie sieht sie auf jeden Fall schrumpfen. Sind damit auch Denkräume in Gefahr, Frau Mader?
Ja, ganz bestimmt. Denkräume sind momentan sicherlich in Gefahr. Ich wohne ja in New York und die politische Situation hier in Amerika ist, nennen wir es mal, schwierig. Zwei Beispiele. Trump hat eine Liste für Fakultätsmitglieder eingerichtet, online, auf die Studenten einen setzen können, wenn man sich negativ über die Regierung im Unterricht äußert. Und das widerspricht ja sehr grundsätzlich dem freien Meinungsaustausch, Gedankenaustausch, gerade im Hochschulwesen. Dann gibt es innerhalb der Gesellschaft, das natürlich auch angeführt von der Politik, eine Sensibilisierung gegenüber Sprache. Die macht manchmal definitiv Sinn, aber ins Extreme geführt dann eben nicht mehr. Also diese Political Correctness, wie das hier genannt wird, kann dann auch zum Kontrollinstrument werden, sodass sich mancher am Ende nicht mehr traut, noch irgendwas zu sagen.
Gerade mit diesen Beispielen schien es mir passend, dass die Kuratorin Nora Sternfeld in ihrem Beitrag den Kulturwissenschaftler Abby Warburg zitiert. Und für ihn sind Denkräume eben keine gemütlichen Rückzugsorte, sondern der Denkraum ist die Distanz, die geschaffen werden muss, um überhaupt zu denken, nämlich die Distanz zwischen dem Denkenden und dem Objekt, über das man nachdenkt. Sind das für Sie, Frau Mader, dann also auch diese warburgschen Denkräume, diese Denkdistanz, die es mehr braucht?
Auf jeden Fall. Ich bekomme das jetzt, weil ich jetzt auch schon seit Jahren in den USA lebe, hier noch ein bisschen mehr mit, dass dieser Austausch überhaupt nicht stattfindet und dadurch dann zwei extreme Lager entstehen und keiner mehr dem anderen zuhört und das eigentlich zur Polarisierung führt. Und dieser Austausch ist aber ganz wichtig. Also das sieht man schon allein an Talkshows, die es in Deutschland viel mehr gibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles in Deutschland perfekt ist und in den USA ist es nicht. Das ist alles ein bisschen komplexer, aber es gibt definitiv eine Tendenz und die Talkshows wären ein Beispiel dafür, dass eben diskutiert wird, dass man sich austauscht, dass man unterschiedliche Meinungen hat und das auch zelebriert. Das wünsche ich mir so ein bisschen mehr, vor allem in den USA.
Und was für einen Denkraum wollten Sie mit Ihrer Anthologie eröffnen?
Also wir wollten einen unterhaltsamen und zugleich auch ernstzunehmenden Denkraum herstellen, in dem sich möglichst viele Sichtweisen, Perspektiven versammeln, die persönliche Einblicke in das Denken geben und auch zeigen, wie vielfältig es eben sein kann. Also in dem Buch kommen ja Stimmen aus verschiedenen Feldern und Disziplinen zusammen, sei es aus der Wissenschaft, beispielsweise Medientheorie und Philosophie, aber eben auch aus dem Journalismus und der Literatur. Und jeder für sich hat andere Zugänge zum Denken. Daraus entsteht eben eine große Vielfältigkeit über die Beiträge.
Das sagt Simone Jung. Gemeinsam mit Jana Marlene Mader ist sie Herausgeberin der Anthologie Denkräume von Orten und Ideen, erschienen soeben im Rowohlt Taschenbuch Verlag Hamburg. Bevor es weitergeht, verehrte Damen und Herren, haben wir hier einen fahrplanmäßigen Aufenthalt. Solche Durchsagen kennen vor allem Fahrgäste der Deutschen Bahn. Dort kündigen sie eine unerwünschte Wartezeit an, im Gegensatz zum neuen Buch von Franz Hohler. Als fahrplanmäßiger Aufenthalt betitelt der 77-jährige Schweizer seine Reisebetrachtungen. Und warum die keine ärgerliche Störung sind, sondern eine Chance zum Innehalten, weiß Jan Drees.
Selbstverständlich kann man sich fragen, ob 18 Euro für ein schmales Buch angemessen sind, wie bei Franz Hohlers neuer Veröffentlichung Fahrplanmäßiger Aufenthalt, das auf kleinstem Raum 43 Anekdoten, Erinnerungen und Miniaturen versammelt, die Titel tragen wie Dichterleben, Usbekistan oder Die Geschenkkarte. Es sind nach Abzug des Weißraums 80 Druckseiten, die von Reisen nach Kiew, Tübingen und Kenia berichten, von Alltagsskurrilitäten, von Paaren und Passanten, die sich im Wortsinne merkwürdig verhalten, merkwürdig wie jener Mann, der sich am Moskauer Flughafen von seiner Frau und seinem Kind verabschiedet.
Er, der Hühne, fuhr sich mit der Hand immer wieder über die Augen, auch über Wangen und Mund, um sich etwas wegzuwischen. Und was es wegzuwischen gab, waren seine Gefühle, und er wollte nicht, dass seine Frau sie sah. Seine Frau, die angespannt wartete, ob er sich nochmals umdrehe, damit sie ihm ein letztes Mal winken könnte, aber der Hühne verschwand in der Abflughalle, ohne ein einziges Mal zurückzublicken.
Vielleicht fühlt man sich angesichts des Preis-Seiten-Verhältnisses erinnert an die ebenfalls in diesem Band geschilderte Anekdote über jene Coop-Geschenkkarte, die Hohler als Lesungshonorar erhält. Sie besitzt einen Wert von 200 Franken, doch erst an der Kasse erfährt er, dass dieses Guthaben nur online gültig ist.
Während der nächsten Sekunden, in denen ich die Überraschung verarbeiten musste, überlegte ich mir, was es bedeuten würde, den Kauf zu stornieren und die Flaschen wieder auf das Aktionsregal zurückzubringen, musterte die Schlange der Kunden und Kundinnen hinter mir und sagte dann lächelnd, ach so, und überreichte der Kassiererin 200-Franken-Noten, die ich für einen größeren Einkauf bei mir hatte, lud die Flaschen in mein Einkaufswägelchen und machte mich auf den Heimweg.
Der Autor könnte verärgert reagieren, ungehalten betrübt, doch er wird den Wein in gemütlicher Runde mit seiner Nachbarin leeren. Sie werden anstoßen auf ihre gute Nachbarschaft und für die 200-Franken-Karte wird er im Internet neuen Wein erstehen, sich durch ein Gestrüpp von PIN-Codes, Kundennummern und 16-stelligen Kartenziffern kämpfen, sich am Ende belustigt geben angesichts eines Restguthabens von 1,40 Franken.
Das noch 36 Monate gültig ist. Ich habe also genügend Zeit, mir ein Säcklein Pommes Chips oder eine Tafel Schokolade nach Hause bringen zu lassen.
Freilich klingen diese Szenen brav, man will sie im österreichischen Sinne als urlieb charakterisieren. Doch zwischendurch erscheinen dunkle Brüche wie bei jenem titelgebenden, fahrplanmäßigen Aufenthalt eines Regio-Express-Zuges in Schwäbisch-Hesseltal, wo eine Gedenktafel auffällt, die angebracht worden ist für jene KZ-Häftlinge, die 1945 auf einem Todesmarsch nach Dachau geschickt wurden. In Russland wiederum wird der Erzähler plötzlich an das Schicksal des russischen Dichters Daniel Chams erinnert, dessen verzweifelt absurde Kurzgeschichten erst posthum kanonisch geworden sind.
In St. Petersburg werden ganze Abende damit veranstaltet, aber zu Lebzeiten hat er bloß 2 Gedichte veröffentlichen können, wurde kurz vor der Belagerung der Stadt verhaftet, kam ohne Anklage ins Gefängnis und ist dort im Februar 1942, als ganz Petersburg hungerte, gestorben.
Der Einbruch des Schreckens ist bei Franz Hohler mehr als ein dramaturgischer Kniff, der installiert wird, um den Erzählanlass seiner Geschichtchen wenigstens formal zu rechtfertigen. Der Einbruch des Schreckens ist in fahrplanmäßiger Aufenthalt vielmehr Bedingung der Möglichkeit zum Kairos, der darin besteht, sich als Mensch zu erfahren, als Mensch zu beweisen, als Mensch auf die Welt zu blicken. Da will der Erzähler sein Konto bei einer Großbank auflösen und die Bedienstete fragt ungläubig, ob sein hier eingetragenes Geburtsdatum stimmen könnte.
1.1.1901. Dann sei ich aber noch erstaunlich fit, sage ich, und als sie das richtige Datum eingetragen hat und ich das Formular unterschrieben habe, sehe ich beim Aufstoßen der Glastür mein etwas verzittertes Spiegelbild und trete aufatmend hinaus, dankbar, dass ich mit meinen 116 Jahren immer noch furchtlos die Straße auf dem Fußgängerstreifen überqueren kann.
Die Dankbarkeit, die der Erzähler hier verspürt, kann die herzoffenen Leserinnen zugleich erfassen, wenn sie sich einlassen auf Hohlers Geschichten, wenn sie die winzigen, beinahe nichtigen Absurditäten in sich aufnehmen. So haben wir in Hohlers fahrplanmäßiger Aufenthalt mehr Genussprogramm, als es der Umfang zunächst vermuten lässt. Wir nehmen auf menschenfreundliche Weise diese ebenso fahrplanmäßigen wie unfreiwilligen Aufenthalte nicht als ärgerliche Störung des Reisewegs hin, sondern als Zeit, die verschenkt wird, um für einen kurzen Augenblick innezuhalten. Mit Franz Hohler als Reisegefährten werden diese Aufenthalte in der Tat wertvoll.
Jan Drees über Franz Hohler, fahrplanmäßiger Aufenthalt, erschienen im Luchterhand Verlag München mit 112 Seiten und offensichtlich gut investierten 18 Euro. Seit der Anklage des Filmproduzenten Harvey Weinstein trauen sich viele Opfer sexueller Gewalt mit ihren Geschichten in die Öffentlichkeit. Autorinnen wie Miriam Taves, Sigrid Nunes oder Margaret Atwood haben das gesellschaftlich lange verdrängte Problem des sexuellen Missbrauchs auch literarisch verarbeitet. Dabei geht es oft nicht nur um die bloße Thematisierung, sondern auch um eine betont weibliche Perspektive auf Opfer und Täter. So auch bei Rosie Price. Die Britin erzählt in ihrem Debüt Der rote Faden von einer jungen Frau, die plötzlich zum Missbrauchsfall wird. Gerade ist der Roman in deutscher Übersetzung erschienen und Mac Brüggemeier hat ihn gelesen.
Mitten in der Nacht klopft es an der Zimmertür der Erstsemesterin Kate. Draußen steht ein pitschnasser junger Mann, nur mit einem Handtuch bekleidet. Es ist Max, vor kurzem im Wohnheim der Elite-Universität eingezogen. Er hat sich ausgesperrt. Die unbedarfte Kate lässt ihn hinein. Das könnte der Beginn einer Missbrauchs- oder einer Liebesgeschichte sein. Es ist beides, obwohl an diesem Abend nichts passiert und obwohl Kate und Max niemals ein Paar werden. Max ist der Sohn eines Londoner Arztes und einer französischen Filmemacherin, Spross einer wohlhabenden britischen Sippe. Auf deren Landsitz residiert die Patriarchin Bernadette. Die schüchterne Kate, die bei ihrer Mutter, einer trockenen Alkoholikerin, in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs, ist fasziniert von dieser fremden Familie, obwohl diese Familie näher betrachtet kaum noch eine ist. Max' Eltern leben nebeneinander her, ein Onkel ist geschieden, der andere ledig, Alkoholiker und suizidgefährdet. Schließlich stirbt auch noch Bernadette, der Mittelpunkt der Familie. Dann wird Kate bei einer Party von Max' Cousin Louis sexuell belästigt.
Was später jenes eisige Gefühl werden würde, das sich in Momenten rückblickenden Entsetzens in ihrem ganzen Körper ausbreitete, erlebte sie zuerst als Schmerz. Ganz kurz nur. Ja, es war ein kurzer Schmerz. Nicht quälend, sondern unvermittelt und scharf wie eine Rüge, die ihr die Sprache verschlug. Und er begann in ihrer Vagina, wanderte durch ihren Bauch nach oben und setzte sich in der Brust fest.
Rosie Price beginnt die Schilderung einer Vergewaltigung mit dem Danach, den psychischen Folgen, die den kurzen Schmerz des Aktes in den Hintergrund treten lassen. Davon handelt der Rote Faden, der Debütroman der 27-jährigen Britin. Von der Unmöglichkeit, über das Erlebte zu sprechen, von der Unfähigkeit, das Geschehene in Worte zu fassen, aus Scham und aus Angst, die Kontrolle über die eigene Geschichte zu verlieren. Von einem Moment auf den anderen hat sich Kates Leben in einen Albtraum verwandelt. Der körperliche und der seelische Schmerz werden zum ständigen Begleiter. Alles kann die Erinnerung an dieses traumatische Erlebnis triggern. Etwa die rote Ziernaht am Hemd eines aufdringlichen Stammkunden in dem Café, in dem sie arbeitet.
Sie sah die Ziernaht in Louis' Hemdkragen. Aber dieses Rot war keine Farbe, keine Warnung und keine Herausforderung, kein Stierkampftuch. Nein, Rot war der Filter, durch den sie alles wahrnahm. Es löschte die Zeit zwischen der Gegenwart und jenem Moment aus, der nicht länger vergangen war, sodass sich ihr ganzes Wesen, von den erweiterten Pupillen über den stoßweisen Atem bis hin zur Kälte in ihrer Brust, neu ausrichtete, um die Welt von nun an durch diesen Filter zu betrachten.
Diese rote Ziernaht ist ein Symbol für die männliche Aggression, die sich wie ein roter Faden durch Kates Leben zieht. Sie begegnet ihr überall, im Café, an der Uni und im Freundeskreis. Selbst ihr bester Freund Max ist nicht frei von misogynen Sprüchen und Handlungen. Nicht mal ihm kann sie sich zunächst anvertrauen, zumal der Täter zu seiner Familie gehört. Sie macht Andeutungen, aber die sind viel zu vage, als dass sie jemand verstehen könnte. Schließlich wendet sie sich, ohne die Identität des Vergewaltigers preiszugeben, an Max' Mutter Sarah, deren Filme sie studiert hat.
»Woran denkst du?«, fragte Sarah sanft. »Dieser Typ. Ich bin mit ihm aufs Zimmer und, naja, ich habe Nein gesagt, aber es ist trotzdem passiert.« »Wie alt warst du?«, fragte Sarah, ohne zu zögern. »Das war vor 4 Monaten.« »Ich wurde mit 19 vergewaltigt«, sagte Sarah nüchtern, so als würde sie Kate erzählen, dass sie mit 12 ihre Periode bekommen oder mit 16 ihre Jungfräulichkeit verloren hatte. Niemand hatte je irgendwas von diesem dritten Initiationsritus irgendwo zwischen Jungfräulichkeit und dem ersten Kind gesagt. Aber da war er. So hässlich wie unbestreitbar. Die erste Vergewaltigung.
Kates Geständnis reißt bei Sarah alte Wunden auf. Es ist eindrucksvoll, wie Rosie Price den unterschiedlichen Umgang der beiden Frauen mit ihren Traumata schildert, auf welche Weise sich ihre Geschichten aufeinander zubewegen, dann wieder voneinander entfernen, um am Ende gewissermaßen im Showdown aufeinander zu prallen. Aber auch dieser Aufprall macht keinen großen Lärm. Price erzählt leise, ohne Drama, legt ihr Augenmerk auf das Alltägliche, setzt subtil ihre Motive. Erstaunlich, mit wie viel Souveränität die Debütantin ihren Stoff beherrscht. Dieser Eindruck wird in der deutschen Fassung allerdings ein bisschen getrübt, vergreift sich die Übersetzerin Stefanie Jacobs doch einige Male in Wort und Ton, werden Figuren als alttestamentarisch und borstig beschrieben, wenn sie streng und garstig sind, ist eine böse alte Hexe eine olle Hippe und wenn man stirbt, gibt man den Löffel ab. Wohlgemerkt, Rosie Price ist 27 Jahre alt, nicht 72. Und sie ist sehr präzise mit den Worten, die sie wählt. Sie weiß genau, welche Emotionen sie auslösen will. Sie zeichnet Kate und Sarah als starke weibliche Figuren, während die männlichen wie der Täter Louis, der Freund Max und sein Vater William eher blass schraffiert werden. Einige britische Kritiker haben darin eine Schwäche des Romans erkannt. Doch die ungleich verteilte Aufmerksamkeit, die Price ihren Figuren zuteilwerden lässt, zeigt anschaulich, dass hinter jeder Vergewaltigung ein individuelles Opferschicksal steckt, das Problem männlicher Übergriffe aber nicht an einzelnen Personen hängt, sondern immer noch vor allem ein gesellschaftliches ist. Auch in dem, was der Rote Faden nicht erzählt, steckt eine Geschichte.
Das sagt Mike Brüggemeier über Rosie Price, Der Rote Faden. Aus dem Englischen übersetzt hat Stefanie Jacobs und erschienen ist der Roman im Rowohlt Verlag Hamburg. Mit einem letzten Beitrag zur Reihe um das neue atomare Wettrüsten geht es hier im Programm weiter, gleich nach den Nachrichten bei Forschung aktuell, dann mit den zunehmend spannungsvollen Verhandlungen zwischen Russland, den USA und China. Und am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich Miriam C.